SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
Ist der neue James-Bond-Film die Rettung für die Kinos? Das haben wir einen Kinobetreiber aus Ingelheim gefragt, der auf jeden Fall große Hoffnungen auf den neuen 007 setzt.
Eine ganz große Bedeutung. Das ist einfach eine Kultserie, die zieht alle Altersgruppen an. Die Älteren übergeben das schon der Jugend, das Bond, Bond, Bond. Das ist einfach so.
Ob der James Bond auch diesmal der Umsatzbringer wird, darum geht es gleich. Außerdem fragen wir unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann, auf welche Art und Weise man dem Chef gegenüber Kritik äußern kann. Und unser Brief der Woche geht diesmal an den Postboten aus Schleswig-Holstein, der hunderte Wahlbenachrichtigungen einfach nicht ausgeliefert hat. Damit herzlich willkommen bei SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie dabei sind. Lange haben Kinobetreiber darauf gewartet. Am kommenden Donnerstag startet er endlich in Deutschland, der neue James Bond. Mehrfach war der Filmstart verschoben worden wegen Corona und hat damit viele der sowieso schon gebeutelten Kinos in Schwierigkeiten gebracht. Denn mit einem Blockbuster dieser Preisklasse machen sie normalerweise einen Großteil ihres Jahresumsatzes. Nach den Lockdowns und dem Streaming-Boom soll der James Bond jetzt vor allem eines, die Zuschauer wieder zurückholen in die Kinosäle. Wolfgang Brauer berichtet.
Danke schön. Treppe und links ist Patty weg, nachdem sie es getragen haben.
Acht Monate waren die Kinos wegen Corona geschlossen. Auch das Casablanca und das Cadillac in Ingelheim. Doch langsam füllen sich die Lichtspielsäle wieder. Vor dem Hauptfilm kommt jetzt schon Werbung für den nächsten Blockbuster.
Die Vergangenheit ist nicht tot.
James? Am 30. September soll der neue James Bond starten. Diese Kinobesucher warten schon sehnsüchtig.
Gut gemachter Actionfilm. Nicht so primitiv wie häufige andere Filme.
Das gibt's schon ewig und es ist auch irgendwie ein Klassiker. Ich fürchte, die haben sehr große Einbußen gehabt und hoffen, dass sie dadurch wieder ein bisschen was reinholen können. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu einem offenen, vollbesetzten Kinosaal wie vorher.
Man sollte alles tun, damit Kinos bestehen bleiben.
Auch für Kinobesitzer Ulrich Luber in Ingelheim ist die mehrfach verschobene Bond-Premiere ein Segen.
Eine ganz große Bedeutung. Das ist einfach eine Kultserie, die zieht alle Altersgruppen an. Die Älteren übergeben das schon der Jugend, das Bond, Bond, Bond. Das ist einfach so.
Schon viele Tickets sind vorbestellt, aber Ulrich Luber bleibt trotzdem vorsichtig.
Die Euphorie ist noch nicht so präsent. Die wird kommen, wenn der Bond auf dem Markt ist. Das war bis jetzt schon immer so. Aber so stark ist er jetzt im Moment noch nicht. Also die Nachfrage ist schon sehr, sehr gut, aber zu normalen Zeiten wären wir schon dicht.
Blockbuster wie James Bond bringen den Kinobesitzern enormen Umsatz und sie wirken noch lange nach.
Die Besucher, die in den James Bond gehen, sehen ja auch die Vorschau der nächsten Filme. Dadurch wird wieder Interesse geweckt für den ein oder anderen Film, der ins Kino kommt. Und so ist das eine Kette, die sich immer weiter spielt.
Eigentlich hätte der neue James Bond schon im vorigen Herbst in den Kinos gezeigt werden sollen. Auch Ulrich Luber hatte alles auf den Blockbuster gesetzt. Doch dann kam der zweite Lockdown am 2. November vorigen Jahres.
Das war einfach nur ein Schock. Wir hatten keine Perspektiven. Das ist einfach das große Manko, das hat an einem schon sehr gezehrt. Die ersten 4 Wochen, ja gut, geht alles so, finanziell kommen wir über die Runden. Aber dann, so nach Weihnachten, wurde es dann schon kribbelig, die Ungewissheit.
Insgesamt 3 Kinos hat Ulrich Luber im vergangenen Jahr noch betrieben. Eines davon musste er dicht machen. Die beiden anderen hat er zum Glück halten können, denn sie standen wirtschaftlich besser da. Geholfen haben dem 72-jährigen Kinobesitzer die Bundeshilfen.
Wir hatten halt das Glück, dass das Jahr 2019 für das Kino ein Rekordjahr war. Von diesen Zahlen wurden ja auch die Corona-Zuschüsse berechnet. Und da waren wir halt gut dabei.
Viele andere Kinobesitzer haben aber gar keine Bundesmittel bekommen, obwohl sie dringend gebraucht hätten, berichtet die Filmförderungsanstalt. Entsprechend große Hoffnungen setzen jetzt viele auf den neuen James Bond. Auch wenn sie den Blockbuster nicht so zeigen können wie sonst, denn für Kinos gelten nach wie vor die Corona-Schutzvorschriften. Auch Ulrich Luber darf nur jeden 3. Platz verkaufen.
Es ist nicht wirtschaftlich. Man will das Kinoleben am Leben erhalten und auch das Publikum wieder langsam ans Kino heranführen.
Das Publikum wieder langsam ans Kino heranführen, das ist die große Hoffnung der Kinobetreiber, wenn am Donnerstag der neue 007-Film startet. Mit dem Titel Keine Zeit zu sterben. Das gilt hoffentlich auch für die Kinos. Extrem lange Arbeitszeiten, ein hoher Leistungsdruck und ständiges Bangen um den nächsten Vertrag. Vielen Ärztinnen und Ärzten reicht es. Deren Gewerkschaft, der Marburger Bund, hat jetzt Alarm geschlagen. Nicht ohne Grund, denn im Oktober stehen Tarifverhandlungen an bei den kommunalen Krankenhäusern. Zentrales Thema, die vielen befristeten Arbeitsverträge bei Medizinern in Kliniken und die hohe Arbeitsbelastung. Frage an den Gesundheitsökonom Boris Augurski. Können Sie den Frust der Ärztinnen und Ärzte nachvollziehen?
Also ich kann den durchaus nachvollziehen. Das mag in manchen Häusern mehr, in manchen weniger sein. Das weiß ich nicht genau. Aber wir haben eine hohe Belastung im Gesundheitswesen und ich glaube, darüber müssen wir reden.
Nach einer Umfrage des Marburger Bunds in Baden-Württemberg haben mehr als die Hälfte der befragten Krankenhausärztinnen und Ärzte nur befristete Verträge. An den Unikliniken sind sogar mehr als 80% nur befristet angestellt. Wie kann das sein?
Naja, die Universitätskliniken haben da auch andere Vorgaben. Das ist wie bei normalen Universitäten, wo viel über befristete Stellen funktioniert. Aber letztendlich ist es für mich auch eine Frage des Angebots und Nachfrage. Also solange sie natürlich noch Leute bekommen dafür, können die das tun. Die Frage ist, wird der Mangel an Menschen, die das dann mitmachen, nicht größer? Und dann wird es schwieriger, diese Verträge aufrechtzuerhalten.
Die Befristungen sind das eine, die Arbeitsbelastung das andere. Und das war schon vor der Corona-Pandemie so. Mehr als 2/3 der Krankenhausärztinnen und Ärzte arbeiten nach dieser aktuellen Umfrage mindestens 51 Stunden in der Woche. Die Arbeitsbedingungen zu verbessern, hieße aber zwangsläufig höhere Kosten. Und zusätzliches Geld ist bekanntlich keines da für die Krankenhäuser. Wie kann der Spagat also gelingen?
So ist es. Und das ist meine größte Sorge. Aber worauf ich hinweisen möchte, wir haben in Deutschland gar nicht so wenig Ärzte und auch Pflegekräfte, wenn man es mal auf die Einwohner berechnet. Da sind wir durchaus im europaweiten Mittelfeld. Wir haben aber sehr viele Patienten, die Einwohner. Also in Deutschland ist es so, wir haben ungefähr 23 bis 24 Patienten auf 100 Einwohner im Jahr. Das ist Spitzenplatz in Europa. Wenn Sie mal in der Schweiz schauen, haben wir 15, also das sind deutlich weniger stationär, also im Krankenhaus behandelte Patienten. Und in Dänemark sind sogar nur 13, das sind 40% weniger bei gleichem Personal. Und dann wird daraus eine ganz andere Geschichte. Wenn also die Ärzteschaft und auch die Pflegekräfte weniger Patienten zu versorgen hätten, weil wir das anders organisieren, dann haben wir auch eine Entlastung.
Wie könnte das anders organisiert werden? Was wäre da Ihr Vorschlag?
Meines Erachtens müssen wir schauen, ob man nicht mehr ambulant machen können. Durchaus am Krankenhaus, mit den Krankenhäusern gemeinsam. Das geht. Dort auch mehr fachärztliche Versorgung andocken. Und dann können wir es schaffen, die hohe Zahl an stationären Patienten, wo auch viele Leistungen erbracht werden, die vielleicht nicht am Bett, im Bett sein müssen, zu reduzieren.
Wir sprechen gerade ausschließlich über die Ärztinnen und Ärzte, aber gilt das nicht vielmehr auch noch für das übrige Pflegepersonal in den Kliniken? Ist der Nachholbedarf hier vielleicht sogar noch größer?
Ich glaube, der ist dort sogar größer. Tatsächlich höre ich häufiger Mangel an Pflegekräften und zum Teil können dann auch manche Stationen gar nicht betrieben werden, weil es dort eben an Pflegekräften mangelt, auch an Hebammen nebenbei gesagt mangelt es hier und da. Und dort wird die Schwierigkeit größer werden als im ärztlichen Bereich.
Die Kernforderung der Ärztegewerkschaft im Hinblick auf die Tarifverhandlung ist mehr Geld. Wäre es aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte nicht angemessen, darauf zu verzichten zugunsten besserer Arbeitsbedingungen und auch anderer Strukturen, wie Sie beschrieben haben?
Also wäre meine Empfehlung an die Gewerkschaft, das tatsächlich in Erwägung zu ziehen. Denn am Ende des Tages geht es ja darum, wenn Sie offenbar 51 Stunden pro Woche arbeiten, vielleicht da auch eine Entlastung zu bekommen. Und das geht nicht durch mehr Geld, sondern eben durch andere Strukturen.
Egal ob Ärztin oder Pfleger, Sie alle sagen, seit Jahren versprecht ihr uns bessere Arbeitsbedingungen. Was wäre Ihr Plädoyer an die künftige Bundesregierung? Was müsste ganz dringend tatsächlich angepackt werden?
Der ganz große, wichtige Schritt der neuen Bundesregierung ist, die Frage zu stellen, wie kann ich die Gesundheitsversorgung patientenorientiert aufbauen, sektorenübergreifend. Das heißt eben das Ambulante und Stationäre als eins gedacht, eine ganzheitliche Versorgung, um die knappen Ressourcen, Personal, und die werden nämlich noch viel knapper die nächsten Jahre, möglichst effizient zu nutzen. Also dass eben die fachärztlichen Niedergelassenen wie auch die Krankenhäuser da enger zusammenarbeiten.
sagt der Gesundheitsexperte Prof. Dr. Boris Augurski vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Der Ärzteverband Marburger Bund in Baden-Württemberg fordert geregeltere Arbeitszeiten und weniger befristete Verträge von Medizinerinnen und Medizinern in Krankenhäusern. Vielleicht sind Sie ja auch über die Meldung gestolpert. In Schleswig-Holstein hat ein Briefträger hunderte Wahlbenachrichtigungen nicht zugestellt. Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei kistenweise Briefe gefunden, die der Postbote in der Wohnung gehortet hat. Dafür bekommt der Postzusteller jetzt eine Menge Ärger und unseren Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Postbote von Borgwedel und Stegswig, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Und Freude wird in Ihrem Leben als Gefühl gerade eher die Ausnahme sein. Sie haben hunderte Briefe einfach gar nicht ausgeliefert, dazu diese 700 Wahlbenachrichtigungen. Das Strafverfahren ist schon eingeleitet. Dabei haben Sie sicher einigen Menschen eine kleine Freude bereitet, denn was kommt denn überhaupt noch mit der Post? Rechnungen, Mahnungen, lauter humorloses Zeug auf grauem Papier. Postkarten sind selten dabei, Liebesbriefe praktisch nie. Na klar, die Post hat einen seriösen Auftrag, aber dass sie ausgerechnet in Borgwedel und Stegswig in letzter Zeit mit heißem Herzen herbeigesehnt wurde, das ist schwer vorstellbar. Dass die Wahlbenachrichtigungen nicht kamen, das wird einige Bürger irritiert haben. Andere wussten wohl, dass fürs Wählen auch das Vorzeigen des Ausweises im Wahllokal reicht. Und von den vielen unentschlossenen Wählern werden einige so etwas wie Erleichterung gespürt haben. Etwa ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler soll ja bis Anfang dieser Woche nicht gewusst haben, wo die ihr Kreuz machen und ob sie überhaupt wählen gehen. Im Namen der Demokratie werden die von allen Seiten seit Monaten bearbeitet. Bloß wählen zu gehen. Hier, Staatsbürgerpflicht und so. Die Wahlbenachrichtigung ist für diese Gruppe dann nur noch die papiergewordene letzte Daumenschraube. Los, wähl! Und wenn die nicht kommt, dann fehlt denen sicher nichts. Die Post werden Sie, lieber Postbote von Borgwedel und Stegswig, wohl nicht mehr austragen dürfen. Vielleicht ist es ja ein Glück, dass Ihr Zustellbezirk ganz reizend an der Schlei liegt, einem Meeresarm der Ostsee. Auf der Schlei könnten Sie schön das ein oder andere gefaltete Papierbötchen treiben lassen. Längst sind neue Wahlbenachrichtigungen verschickt worden. Die nicht ausgetragenen, die sind ja dann überzählig. Und dann käme zu den vielen Vorwürfen gegen Sie wenigstens diese eine nicht dazu, nämlich Papierverschwendung. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Wie sage ich meinem Kollegen, dass er dringend mal ein Deo braucht? Wen darf ich im Job duzen? Und was ist mit Händeschütteln in Corona-Zeiten? Fragen von Hörerinnen und Hörern, die Knigge-Expertin Caroline Lüdemann in dieser Sendung schon beantwortet hat. Heute geht es um diese Frage hier.
Ich bin die Vanessa, ich bin 27 Jahre und ich komme aus Müllacker. Wie geht man mit Kritik gegenüber dem Vorgesetzten um? Also wie kann ich konstruktiv Kritik ausüben, wenn mir was nicht passt, ohne dass ich gleich irgendwie das Problem haben muss oder die Gedanken haben muss, dass es quasi zurückkommt, negativ?
Sehr gute Frage von Vanessa aus Müllacker, die wir weitergegeben haben an unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann. Und hier kommt ihre Antwort.
Also ich finde es zunächst einmal richtig klasse, dass diese Frage überhaupt gestellt wird, weil machen wir uns nichts vor, Vorgesetzte sind auch nur Menschen und Menschen machen Fehler und Chefs eben dann auch. Und obwohl sich, glaube ich, jeder Mitarbeiter schon mal die Frage gestellt hat, sage ich es ihm oder sage ich es ihm nicht, entscheiden sich eben viele dafür, lieber mal zu schweigen. Und dafür gibt es natürlich auch viele Gründe. Man hat Sorgen, sich unbeliebt zu machen, man hat Angst vor den angesprochenen negativen Konsequenzen. Dabei wird aber gern unterschätzt, dass Führungskräfte durchaus Mitarbeiter schätzen, die sich auch trauen, Positionen zu beziehen. Und das kann dann auch förderlich für die Karriere sein. Also da gibt es auch durchaus Pluspunkte dabei. Vorausgesetzt, man kritisiert jetzt nicht ständig alles oder vermittelt das Gefühl, dass man selbst eh immer alles besser weiß. Ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass die Führungskraft etwas falsch gemacht hat. Also so würde ich es jetzt nicht aussprechen. Ich würde dann eher anregen, eine Entscheidung zu überdenken mit entsprechender Begründung und das auch immer nur unter vier Augen und auch nur im persönlichen Gespräch dementsprechend. Vielleicht kann man auch selber schildern, was einem helfen würde, statt offen zu kritisieren. Dann sagt man zum Beispiel sowas wie, mir würde es helfen, wenn ich von Ihnen regelmäßig Feedback bekommen würde, anstatt da jetzt zu sagen, Sie haben nie Zeit, sich meine Arbeitsergebnisse anzusehen. Vielleicht ist aber auch noch eine Option, erst einmal dann klein dosiert Kritik zu äußern Und wenn das dann wohlwollend reflektiert wird und eben entsprechend funktioniert, dann kann man sich auch an die größeren Themen wagen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Also, diese vier Buchstaben standen mal für hochwertige Küchen made in Germany, genauer gesagt in Pfullendorf, nicht weit vom Bodensee. In Glanzzeiten haben 2800 Mitarbeiter bei Alno gearbeitet. Doch vor 4 Jahren musste das Unternehmen Insolvenz anmelden und nächste Woche gehen für die Traditionsfirma nun endgültig die Lichter aus. Oder doch nicht? SWR-Reporterin Marion Kühners über eine Unternehmensgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen.
Die Sonne strahlt auf das Firmengelände des einst glanzvollen Küchenherstellers in Pfullendorf. Die Schranken sind geschlossen, ein Pförtner überprüft, wer kommt und geht. Rein darf man nicht. Ein ehemaliger Mitarbeiter kommt dann doch kurz vor die Werkstore und schildert die aktuelle Gefühlslage.
Extrem traurig, weil für ganz viele von uns geht einfach ein Lebensabschnitt zu Ende. Man war 30, 35, 40 Jahre an einer Arbeitsstelle beschäftigt und das ist natürlich ein gewaltiger Einschnitt.
Ein gewaltiger Einschnitt, den die Alno-Mitarbeiter nun erneut hinnehmen müssen. Denn der Küchenbauer war schon 2017 in die Insolvenz geraten. Damals als Alno AG, die ein Jahr zuvor noch 1600 Mitarbeiter zählte. Ein britischer Finanzinvestor kaufte Alno und führte es verkleinert weiter. Nun soll wieder Schluss sein. Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler ist im ständigen Austausch mit den Alno-Mitarbeitern. Die Stimmung sei
überraschend nüchtern, möchte ich mal sagen. Also die letzte Entlassungswelle, wenn man es mal so bezeichnen möchte, die waren mit mehr Emotionen verbunden.
Firmenkrisen gab es einige. Aufgebaut hatte das Unternehmen der Schreiner Albert Notdurft. Er gründete 1927 einen Betrieb in Wangen bei Göppingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelte er nach Pfullendorf um. Alno wurde immer größer und bekannter, machte zeitweise sogar Radiowerbung.
Ich denke, die Küche nehmen wir.
Wie hieß sie doch gleich?
Die Küche ohne Kompromisse. Alno. Bei Ihrem Fachhändler.
1997 starb der Firmengründer und damit begann die Misere. Vorstände, Investoren, selbsternannte Sanierer kamen und gingen. Was in all den Jahren blieb, war die Verbundenheit der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen.
Die Alno-Mitarbeiter, die waren schon stolz. Die Menschen wären für Alno durchs Feuer gegangen. Ging es heute noch, möchte ich einfach sagen, ja.
Die rund 200 Menschen, die zuletzt noch bei Alno beschäftigt waren, werden aktuell durch eine Transfergesellschaft aufgefangen. Für das Firmengelände und den Namen Alno gibt es seit kurzem einen Käufer, ein Möbelhersteller aus Niedersachsen. Ein Hoffnungsschimmer, sagt Michael Föst, erster Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt.
Das Spannende ist, dass trotz der jetzigen Insolvenz wieder jemand da ist, der Interesse an Gelände und Maschinen hat. Wenn der dieses Interesse hat, braucht er ja irgendwann auch Beschäftigung. Er braucht Menschen, die die Maschinen bedienen. Die Frage ist wirklich, wann fängt er damit an und mit welchem Konzept geht er rein?
Abgesehen von der neuen Perspektive stünden die Chancen der ehemaligen Alno-Mitarbeiter momentan gut, zeitnah wieder einen Job zu finden.
Ich kann alle Alno-Mitarbeiter nur auffordern, sucht in der Region, gibt es Arbeitsplätze, händeringend werden Fachkräfte gesucht. Ich sehe das sehr positiv, dass da viele unterkommen werden in den Firmen rundum.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Nächste Woche stellt der Küchenhersteller Alno aus Pfullendorf endgültig seinen Betrieb ein. Und das war SWR1 Arbeitsplatz. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sina Rosenkranz.
Eins gehört. SWR1.